Ich möchte einmal über ein Thema mit euch sprechen, das viele Leute nicht mehr hören können. Vor allem junge Menschen mögen darüber nicht sprechen. Und derzeit wird gerade zum Beispiel in der Enquete-Kommission darüber gesprochen. Ich möchte gleich mal ein bisschen darüber reden, in welchem Rahmen, in welchem zeitlichen Rahmen man sich erlaubt, darüber zu sprechen, beziehungsweise vorgegeben wird, darüber sprechen zu dürfen. Und ich möchte über die Wahrnehmung von Wirklichkeit sprechen, die von allen gemeinsam definiert wird. Ja, also ich meine, das Thema beschäftigt mich auch schon ein bisschen länger, ne? Was ist denn Realität? Was ist deine Wirklichkeit? Was ist meine Wirklichkeit? Was ist unsere Wirklichkeit? Und wie nehmen wir Einfluss darauf? Ja, oder können wir überhaupt Einfluss darauf nehmen? Was ist meine Wirklichkeit? Da gibt es ja dann auch so viele schlaue Bücher, die sagen irgendwie, ja, keine Ahnung, bestell dir was beim Universum und dann wird geliefert, ne? Und die Frage ist nur, wo sind da die Grenzen? Also wie kann das Universum dir wünschen, dir liefern, was du dir wünschst, wenn das, was du dir wünschst, sich mit dem beißt, was die Mehrheit in dem System, in dem wir hier leben, für real hält und auch so haben will, weil sie sich daran orientiert. Ja, also weil viele Dinge, die wir jetzt so alle als Realität wahrnehmen oder definieren, die könnten ja ganz anders sein, wenn wir alle gemeinsam uns dazu entscheiden würden, dass wir das anders haben möchten. So, aber wir sind durch das System ja auch so geprägt, dass wir glauben, dass wir einfach da reingeboren wurden und nichts dran ändern können, weil wir ja nur kleine Menschlein sind und die pyramidale Struktur im System, die ist so mächtig, dass ein Einzelner dagegen ja gar nichts ausrichten kann. Und wenn wir uns auch alle nicht gemeinsam einigen können, beziehungsweise uns überhaupt nicht die Zeit und den Raum dafür nehmen, mal darüber nachzudenken, was wir denn eigentlich ändern wollen würden, und immer in der Problemanalyse hängen bleiben, ja, was wir nicht haben wollen, das ist ja schon mal ganz gut, ja. Wenn man sich das wenigstens mal erlauben würde, wäre das ja schon mal ein Anfang. Aber dann müsste man natürlich darüber hinaus auch sich erlauben, weiterzudenken, ja, in Möglichkeiten zu denken und zu sagen, ja gut, so will ich es nicht haben, ja, und habe ich jetzt auch wirklich umfassend genug verstanden, was mir da nicht gefällt und auch verstanden, woher das kommt und wer unter Umständen eben auch einen Einfluss darauf hat, auch wenn ich keinen habe, ja, warum hat diese Instanz oder dieser Mensch oder diese Clique, was auch immer, ja, warum haben die diesen Einfluss? Wer ist das überhaupt? Und dürfen wir da überhaupt hindenken? Oder ist das dann alles nur noch Verschwörungstheorie? Selbst wenn die Leute zum Beispiel vom WEF, das ja alles eigentlich ganz offen sagen, was sie da mit uns vorhaben, Transhumanismus und UN, Agenda 2030 und so weiter und so fort. Das wird dann uns immer so verkauft, als wäre das alles so zu unserem Besten und als würde man das gut meinen und Klima und so weiter und so fort. Aber die Frage ist ja, wird es nachher auch wirklich so umgesetzt, also von der Idee in die Praxis gebracht, dass es zum einen wirklich was nützt und zwar was Gutes bewirkt und zum anderen nicht schädlicher ist als das, was man nicht mehr haben will. So, ne? Und da gibt es ja so viele Ebenen, da könnten wir uns, wenn wir jetzt einfach nur mal unsere Regierung nehmen würden, ja, mit den einzelnen Sektionen, ne, mit den einzelnen Ministerien und so weiter. Dieses System ist ja eigentlich eine gute Idee, so, ne, dass man halt guckt, du machst das, so in einer kleinen Gemeinschaft würde man das ja genauso machen. So. Die Frage ist aber, sind diese ganzen Institutionen oder Fachbereiche, ne, die Leute, die dafür zuständig sind, sind die zum einen wirklich nicht erpressbar, also nicht käuflich, ne? Also in wessen Sinne entscheiden die so? Und zum anderen, wie schätzen die unser aller Wirklichkeit ein? Was wird ihnen vorgeschlagen? Von wem wird ihnen vorgeschlagen, das und das und das zu entscheiden? So? Oder ist es vielleicht in Wirklichkeit ganz andersrum? Ja, sind zum Beispiel die Experten, die Berater, die hinzugenommen werden, eigentlich nur so eine Art Pinökelchen, die man dann der Öffentlichkeit präsentiert, die behaupten, das ist jetzt unsere Expertenmeinung, aber hinter den Kulissen ist es eigentlich ganz anders. Da sagt dann auf einmal der verantwortliche Politiker, was die Expertenmeinung zu sein hat. So. Warum gehe ich da jetzt am Anfang erstmal in so einer Einleitung aus der Vogelperspektive rein? Weil ich glaube, dass sich viele Menschen gar nicht mehr die Vogelperspektive erlauben, weil sie in ihrem eigenen kleinen Leben so eingebunden sind mit der wenigen Lebenszeit, die ihnen zur Verfügung steht, und auch in gewisser Weise schon so automatisiert funktionieren, also ritualisiert fast funktionieren durch die ewige Wiederholung, dass sie irgendwo auch erschöpft sind. Ja, also auch zum Beispiel jetzt so eine Dauer Angstschleife, wie wir sie seit Jahren hier erleben und die auch propagiert wird über die Medien, die macht auch was mit dem Gehirn, die ermüdet uns und auch so ein Dauerstress, unter dem ja mittlerweile auch schon viele Menschen leiden, bringt uns in die Ermüdung und einfach so das Bedürfnis in uns hinein, dass wir uns, nachdem wir von der Arbeit kommen, eigentlich einfach nur noch entspannen wollen und uns gar nicht mehr mit so hochkomplexen Sachen auseinandersetzen wollen und auch die Arbeit uns nicht machen wollen, von uns selbst und unserer persönlichen Problemanalyse vielleicht mal ein bisschen rauszuzoomen und mal auf uns alle zu schauen und zu gucken, okay, ist das denn alles so richtig, was der Mensch grundsätzlich hier gerade so macht auf dem Planeten? Oder gibt es was, was wir verbessern könnten? Ja, wo dann sich der Einzelne auch wieder einbringen könnte. Aber das muss man ja erstmal eruieren. So. Und wenn ich jetzt bedenke, was so in den letzten Jahren hier so passiert ist und wie auch die Wirklichkeit dadurch eigentlich auch umformuliert wurde, die war ja vor Corona eine ganz andere. Ja, auch die kollektive Wirklichkeit, nicht nur unsere persönliche, sondern vor allem eben auch die, die wir im Kollektiv erlebt haben, ja, wo wir gedacht haben, so ist das nun mal, ja. Auf einmal sind die Dinge alle ganz anders, ja, und wir steuern auch noch auf eine andere Wirklichkeit zu, die auch von oben nach unten halt dann vorgegeben werden soll, die richtig in den Transhumanismus lenkt und ja, für mich eben auch bedrohliche Ausmaße annehmen kann, auch zum Beispiel jetzt bezogen auf die KI und diese ganze Automatisierung, ja, dass das irgendwann einfach nur noch ein Schneeball ist, wie Erich Kästner das so schön beschrieben hat, ja, den man irgendwann gar nicht mehr anhalten kann, ja, weil er einfach schon so eine Größe erreicht hat und so eine Wucht, so eine Eigendynamik, dass man einfach nur noch zusehen muss, dass man da aus der Schneise rauskommt, so, ne? Und ich glaube, dass sowas in der Geschichte immer wieder passiert ist und dass im Nachhinein oder währenddessen, so jetzt wie zum Beispiel in der Nazizeit Erich Kästner sich darüber Gedanken gemacht hat, im Nachhinein zum Beispiel Hannah Arendt, kluge Köpfe, die irgendwie eine gute Gabe darin haben, mal die Vogelperspektive einzunehmen und schöne Worte dazu finden, das zu beschreiben, was sie da sehen, mal diesem Phänomen auf den Grund gegangen sind, ne? Wie kann sich in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft eine kollektive Wahrnehmung von Wirklichkeit etablieren, die eigentlich lebensfeindlich ist? Ja? Oder zumindest lebensfeindliche Tendenzen aufweist. So, vor allem eben für zum Beispiel die Nachfahren, ja, also auf die Zukunft geschaut. So, ne? Und da gibt es natürlich jetzt viele Theorien. Die einen haben Angst, dass das Klima die größte Bedrohung ist. Die anderen haben Angst, dass der Transhumanismus und die KI die größte Bedrohung sind. Die Nächsten haben Angst vor Krankheiten, die Nächsten haben Angst vor Krieg. Also die Angst fluktuiert, die geistert hier so herum. Was macht denn Angst mit uns? Sie bringt uns in einen Reaktionsmodus. Ja, sie nimmt uns eigentlich die Fähigkeit, in die Vogelperspektive rauszukommen. Sie macht uns eng. Sie bringt uns in einen Überlebensmodus hinein, der uns auf uns selbst zurückwirft. Und jetzt ist es aber so, dass wir darauf trainiert wurden, als Gemeinschaft einen kollektiven Überlebensmodus zu leben, der unser persönliches Leben einschränkt, aber auch unser gemeinschaftliches Leben extrem beschneidet. Und da spreche ich eben auch vor allem von Kommunikation und von psychischer Wahrnehmung dessen, was ist. Und die beginnt immer auch erstmal bei einem selber. Wie fühle ich mich unter Umstand A, unter Umstand B, unter Umstand C? Und mag ich das so? Will ich das so haben? Kann ich mir das in Zukunft so vorstellen? Oder darf ich mich das gar nicht mehr fragen, weil es jetzt einfach nur noch um den, ja, kollektiven Körper geht, zum Beispiel, ja, um das Erhalten des kollektiven Materiellen. Und bis zu dem Zeitpunkt von Corona wollten wir alle die Materie, mit der wir unseren Selbstwert bestimmen oder, ne, wollten wir den erhalten oder weiter ausbauen, den Selbstwert über die Materie. Und mit Corona und dieser Überlebensangst kam eben hinzu, dass wir unser körperliches Überleben durch ein gemeinschaftliches Verhalten etablieren wollten oder ermöglichen wollten. So. Weil wir der Meinung waren, oder die meisten von uns der Meinung waren, dass man Experten vertrauen muss, die auf eine gewisse Art und Weise gemessen haben, was eine mögliche Gefahr darstellen könnte für das körperliche Überleben. Und diese Experten haben uns dann erzählt, wovor wir Angst haben müssen, vor dem Erstickungstod und dem Tod unserer Lieben, ja, oder der vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Und dafür sollten dann alle anderen einfach mal eine Weile zurücktreten. Auch und vor allem die Kinder, deren Entwicklung von diesem eingeschränkten sozialen Verhalten extremst betroffen war. Und das Problem an der Sache war eben auch, dass man den Kindern gar nicht sagen konnte, wie lange dauert es noch. Ne? Niemand wusste das. Und das war das Zermürbende an dieser Sache, dass man nicht wusste, ist meine Existenz jetzt wirklich gefährdet, wenn ich jetzt mal 2, 3 Monate nicht auftreten kann als Musiker zum Beispiel, weil die aus 3 Monaten dann auf einmal 3 Jahre werden, oder geht es halt jetzt hier wirklich nur um eine kurzfristige Sache und dann ist alles wieder gut. Und das ist ja am Anfang zumindest den Menschen so erzählt worden, ne? Jetzt nochmal 2 Wochen und dann kriegen wir das schon irgendwie hin und so. Und dann wurde aber aus 2 Wochen nochmal und nochmal und nochmal und am Ende waren es irgendwie 3 Jahre. Ja, und sukzessive wurden dann immer neue Bedingungen vorgebracht, irgendwas, was man dann mitmachen musste, damit wir alle gemeinsam vorankommen und die Gefahrenlage in den Griff bekommen. So. Dann gab es aber auch Leute, die eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt auch Experten auf diesen Gebieten waren, die was ganz anderes gesagt haben. Die durfte man aber nicht mehr hören. Ja, die wurden zensiert, die wurden dämonisiert, die hat man rausgeschmissen, die haben ihre Jobs verloren, ihre Konten verloren, ihren Ruf verloren, die wurden medial verunglimpft. Menschen, die dann den Vertretern der Antithese, wie es ja eigentlich in der Wissenschaft sein sollte, dass man denen auch mal zugehört haben, die waren dann auch so eine Art Menschen zweiter Klasse, ja. Mit denen wollte man dann auch nichts mehr zu tun haben. Von denen musste man auch zum Beispiel an Weihnachten sich möglichst fernhalten, ja. Gab es Weihnachtsmärkte, jetzt ist ja auch wieder die Zeit, da muss ich wieder daran denken. Umzäunte Weihnachtsmärkte, ja, wo dann die guten Menschen auf der einen Seite vom Gitter standen und die schlechten Menschen nicht mehr mitmachen durften. Und die Mehrheit der Gesellschaft fand es entweder in Ordnung oder hat sich nicht getraut, was dagegen zu sagen, weil der soziale und auch der existenzielle Druck dermaßen hoch war, dass es Redeverbote auf einmal gab. Ja? Und man auch nicht nur den wissenschaftlichen Diskurs unterband, sondern auch den demokratischen. So. Und da sind ganz viele nicht so schöne Sachen passiert, vor allem mit den Kindern, mit den jungen Menschen. Viele von denen studieren jetzt auch. Und da ich Mutter bin und therapeutisch ausgebildet bin und auch eher nicht so ein angepasster Mensch noch nie war, ja, ich bin Künstlerin und eher so ein Freigeist, habe ich relativ früh für mich, auch wenn ich am Anfang erstmal auch Angst hatte, weil ich zum Beispiel auch schon einmal fast an der Influenza gestorben wäre. Also ich gehöre nicht zu denen, die Viren für etwas halten, was im Bereich der Psychose ist. So, ne? Also ich glaube schon, dass es sowas gibt. Und ich glaube auch, dass es Risikogruppen gibt, die man durchaus, wenn man es denn klug macht und wirklich durchdacht plant, vor gewissen gesundheitlichen Gefahren beschützen kann und auch sollte. Aber mir sind relativ schnell Widersprüche aufgefallen und vor allem ist mir eben aufgefallen, dass es gar keinen wissenschaftlichen Diskurs gab und dass die Medien sehr schnell nur eine Wirklichkeit zugelassen haben, obwohl es ganz, ganz viele Unwägbarkeiten noch gab. Und was mir eben sehr früh auch auffiel, war das soziale Verhalten der Menschen in dieser Angstreaktion. Nun bin ich therapeutisch ausgebildet und habe mich eine Weile lang mal mit der Idee der kognitiven Verhaltenstherapie beschäftigt. Und ich weiß, dass man, daher weiß ich, dass man Angst generalisieren kann, indem man Vermeidungsverhalten nicht langsam wieder ausschleicht. Also eine kognitive Verhaltenstherapie widmet sich kognitiv dem Inhalt der Angst, prüft den auf Realismus, ja, also prüft den Inhalt der Angst darauf, ob das realitätsnah ist. Ne? Das kann man dann mit Fakten zum Beispiel tun, ja, oder mit dem Beobachten von Wirklichkeit. Und dann kann man feststellen, okay, wo bin ich schon in die Vermeidung reingekommen? Ja, das könnte ich euch jetzt stundenlang beschreiben, auch energiemedizinisch, das mache ich jetzt aber nicht. Aber wo verhalte ich mich so, dass ich den Auslöser meiner Angst vermeide? Ne? Und dann nutze ich den Rahmen der Therapie, um mich sanft mit dem Auslöser zu konfrontieren, um das vermeidende Verhalten sukzessive wieder runter zu regulieren, damit ich wieder lebensfähig werde, ja, und die Wirklichkeit auch wieder so einschätzen kann, dass die Angst mein Leben nicht beherrscht, ja, und einen Leidensdruck erzeugt. So, das ist ja das, was Verhaltenstherapie macht. Und ich habe sehr schnell für mich, es war nun auch gerade so, dass ich in der Zeit, als das alles passiert ist, für meine Heilpraktiker-Psychprüfung gelernt habe. War sehr drin in der Materie zu diesem Zeitpunkt so. Mir ist sehr schnell aufgefallen, Moment mal, diese Aha-Regeln, ne, eigentlich, wo kommt denn das her? Und der Ausbruch ist in Wuhan und da ist dieses Labor, aber es gibt keinen Zusammenhang und wer es behauptet, der wird auf einmal zensiert und so. Das fand ich als ganz merkwürdig. Und auf einmal wird uns so Verhalten vorgeschrieben, und zwar nicht nur mal für eine gewisse Zeit, bis man jetzt wirklich weiß, was das ist und so, sondern wirklich über einen langen Zeitraum hinweg, das heißt generalisiert, dass die Angst verstärkt. Generalisiert. Also, dass die Angst nicht nüchtern betrachtet, den Inhalt der Angst nicht nüchtern betrachtet, sondern und auch gar nicht erlaubt, das nüchtern zu betrachten. Ja, und das auch nicht mit Fakten belegt, sondern im Gegenteil, den Angstinhalt auf allen Kanälen immer wiederholt und ein Szenario nach dem nächsten an die Wand malt, das eine Horrorszenario nach dem nächsten, die Risikogruppe, aber auch die anderen Menschen dadurch ganz arg ängstigt und in einen Reaktionsmodus hineinbringt, der ein nüchternes Denken irgendwann unterbindet. Und je mehr vermeidendes Verhalten hinzukam, desto größer wurde die Angst. Und das fand ich sehr merkwürdig. Und irgendwann ging es ja dann auch darum, ob Kinder auch diese Angst haben sollten, also ob man das auch auf die Kinder überträgt und von den Kindern verlangt, das vermeidende Verhalten für die Sicherheit der Erwachsenen einzustudieren. Und da war für mich meine Geduld am Ende. Weil ich bis zu diesem Zeitpunkt irgendwann gemerkt habe, keiner redet mehr mit mir. Keiner hört meinen sachlichen Argumenten zu. Keinen interessiert das, dass die Entwicklung der Kinder gefährdet wird und die Psyche, die Seele der Kinder gefährdet wird und somit auch die Zukunft der ganzen Gesellschaft. Abgesehen davon, dass auch das, was da vorgeschrieben würde, körperlich potenziell sehr gefährlich für die Kinder war, auch neuronal zum Beispiel. So, und das war mein Aufhänger. Ich kannte zu dem Zeitpunkt oder hatte zu dem Zeitpunkt aber auch schon mit Menschen zu tun, die zum einen eigentlich gar nicht mitmachen wollten, aber Angst um ihren Job hatten und persönlich so identifiziert mit ihrem Job waren, dass sie suizidal geworden sind, mit den Überlegungen, das zu verweigern und ihren Job zu verlieren. Die haben es dann mitgemacht, so. Manche von denen sind auch mittlerweile gar nicht mehr da. Ich kannte aber auch Leute, die Angehörige verloren haben in dieser Zeit und die nicht mal begleiten durften, die seelisch großen Schaden genommen haben, weil sie sich nicht verabschieden durften und ein großes schlechtes Gewissen auch hatten ihren Angehörigen, die teilweise ja auch schon dement waren zu dem Zeitpunkt und das gar nicht verstehen konnten, warum auf einmal die Familie sie allein gelassen hat, allein hat sterben lassen. Es sind so viele Dinge passiert. Man hat alte Menschen in Altersheimen sediert mit Benzodiazepinen, die Atemapnoe, also den Tod auslösen können, wenn man die zu hoch dosiert. Und das darf man eigentlich nur dann, wenn sie sich selbst und andere gefährden, was in diesem Zeitraum aber eigentlich bei vielen überhaupt nicht der Fall war. Da gab es halt einfach noch nicht genug Personal. Also hat man auch das Leben von diesen ganzen Alten gefährdet durch diese medikamentöse Einstellung, damit man das alles irgendwie noch wuppen konnte. Und ja, einige andere Dinge sind mir damals auch noch aufgefallen. Und ich habe angefangen, mich reinzulesen. Ich habe angefangen, auch mich mit Virologie zu beschäftigen, mit diesen ganzen Themen. Und ich habe eben nicht nur den Experten zugehört, die im Fernsehen und Rundfunk rauf und runter liefen, sondern auch mit denen habe ich mich beschäftigt, die ganz andere Dinge vertreten haben und teilweise auch zum Beispiel Corona heilen konnten mit medizinischen Interventionen, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits erforscht waren, ja, wie zum Beispiel Ivermectin. Also es gab eigentlich antivirale Mittel, die man hätte einsetzen können und auch zum Beispiel eine hohe Dosis an Vitamin D. Wenn man das gegeben hätte in den Altersheimen, wären unter Umständen viel weniger Menschen gestorben. Und so solche Dinge wurden da besprochen in den alternativen Medien und sehr sachlich besprochen auch, also gar nicht so emotional und wie es da immer nach außen hin so dargestellt wurde, als wären das alles nur Verrückte gewesen, sondern sehr am Thema dran, auch von Menschen, die wirklich ihr ganzes Leben lang bis dato hochgeschätzt waren, hochgeschätzte Experten waren, wie zum Beispiel Professor Bhakti, der ja schon relativ früh zum Beispiel vor dieser mRNA-Geschichte gewarnt hat, weil er sagte, da können auch Zytokinstürme ausgelöst werden und so weiter. Der hat vor vielen Dingen gewarnt, die sich jetzt, so scheint es, immer mehr bewahrheiten. Man hat ihm aber gar nicht zugehört und die Medien haben da einen sehr großen Einfluss dran gehabt, dass man ihm nicht zugehört hat. Und ich könnte euch jetzt auch als Mensch mit hineinnehmen in mein Erleben als Mutter zum Beispiel, schlimme Dinge, die ich erlebt habe in dieser Zeit. Da habe ich auch gleich einen Hustenanfall bekommen. Mein Kehlchakra spielt dann gleich verrückt. Ich erzähle da jetzt nicht mehr drüber, das mache ich nochmal gesondert. Da führe ich dann mal aus, warum ich das Buch geschrieben und die Bilder dazu gemalt habe, was ich in dieser Zeit geschrieben habe. Ich habe jetzt so ausgeholt als so eine Art Vorwort, weil wir jetzt sind wirklich Jahre vergangen, ne, in denen bestimmte Daten nicht erhoben wurden, die nötig gewesen wären von den Instanzen, die Entscheidungen durchgeboxt haben hier, die belegen könnten, inwieweit das jetzt alles wirksam war oder nicht, was man da so gemacht hat. Vor allem eben auch bezogen auf neuartige Immunisierungstherapien, so, aber auch vor allem jetzt auch gesellschaftlich ne, bezogen auf das Thema, was ist eigentlich Realität und inwieweit dürfen wir überhaupt als Menschen Einfluss darauf nehmen, was wir so nennen dürfen, so, ja, weil uns andere Leute das erlauben oder irgendwelche Institutionen uns das erlauben, Realität so einzuschätzen, wie wir sie wahrnehmen, so. Und was jedenfalls Fakt ist, ist, dass die Gesellschaft extremst gespalten wurde in dieser Zeit und auch aufgebracht wurde, also die eine Gruppe wurde gegen die andere aufgebracht. Die eine Gruppe von der einen medialen Blase und die andere halt von der anderen. Die eine war in der Minderheit, die andere war in der Mehrheit. So, und jetzt gibt es andere Dinge, vor denen die Menschen momentan Angst haben, Krieg zum Beispiel so. Aber das, was eigentlich jetzt in die Wahrnehmung aller hineingenommen werden sollte, ist eine Einschätzung im Nachhinein, ja? Was war das eigentlich? Wo kam das her? Wie hätte man das vielleicht verhindern können? Wie hätte man den Umgang damit vielleicht anders gestalten können, ja? Wie hätte man die gesellschaftliche Auseinandersetzung damals in Echtzeit anders zulassen können, ja, oder fördern können vielleicht auch, ja, gesellschaftlicher Diskurs, demokratischer Diskurs, wissenschaftlicher Diskurs, was ist da eigentlich alles schiefgelaufen, so, und was hat das für Folgen, dass das schiefgelaufen ist, ne, und wie kriegen wir das wieder hin, also darüber müssten wir jetzt eigentlich sprechen, meines Erachtens. Und das geht eben nur mit Mitgefühl. Das geht auch nur, wenn jene, die damals nicht reden durften, jetzt endlich mal erzählen dürfen. Und wenn auch vielen Leuten mal klar wird, warum Leute wie ich damals so emotional waren und sich so bedroht gefühlt haben. Ja? Andere haben sich von Krankheiten bedroht gefühlt. Wir haben uns von totalitären Machtstrukturen distanzieren wollen. Und vor allem, ja, demokratische Grundrechte verteidigen wollen. So. Und im Nachhinein wäre es jetzt wichtig, mal zu erkennen, was war vielleicht ein bisschen übertrieben, ja, oder wo haben wir viel zu wenig Wahrnehmung für mögliche Gefahren gehabt, ja. Jeder für sich, aber auch alle gemeinsam. So. Und was gibt es denn eigentlich noch für Aspekte, wenn es um das Gemeinwohl gibt, ja. Es gibt ja nicht nur den menschlichen Körper, sondern der Mensch hat auch eine Psyche. Der Mensch hat Bedürfnisse. Der Mensch hat vor allem auch soziale Bedürfnisse. Und wenn der Mensch psychisch geschwächt wird, ja, und sozial geschwächt wird und vielleicht auch seinen Job nicht mehr ausüben kann, ja, auch vielleicht kulturell nicht mehr keine Nahrung mehr bekommt, ja, also aushungert, ja, sozial und kulturell, hat das unter Umständen eben auch wieder Folgen für die Immunität und für den Körper, weil alles miteinander zusammenhängt, weil wir Menschen eben auch energetische Wesen sind. Wir sind keine Maschinen. So. Und meines Erachtens hätte man das ganz, ganz früh mit in all diese politischen Entscheidungen mit hineinnehmen müssen. Und man hätte eben nicht nur die Virologen und die Leute befragen dürfen, die jetzt sich mit Immunität auskennen, sondern auch die Psychoneuroimmunologen, wie zum Beispiel Professor Dr. Dr. Schubert, der sehr früh Alarm geschlagen hat, ja. Man hätte die Kinderärzte mit reinnehmen müssen, man hätte die Neurologen mit hineinnehmen müssen, man hätte Kunstschaffende mit hineinnehmen müssen und Menschen, die sich mit der Psyche der Menschen auskennen und vor allem eben auch Massenphänomene untersucht haben und auch da destruktive Dynamiken benennen oder erkennen können, ja, wie zum Beispiel Totalitarismus entsteht und eine totalitäre Haltung der Gemeinschaft entstehen kann, ja, woran man die Alarmsignale erkennt. Und wie man dann, auch wenn Menschen viel Angst haben, da vielleicht ein bisschen mehr mit Ruhe navigiert. Und da gab es ja dieses schöne Beispiel, wie hieß denn der Schauspieler noch, Jan-Josef Liefers, der hat das in einer Talkshow dann mal ausgeführt. Ein Pilot, der ein Flugzeug fliegt und in der Luft ist mit vielen Menschen an Bord, für die er Verantwortung hat, ja, und ein Triebwerk fällt aus. Das Letzte, was dem einfallen würde, ist, den Insassen seines Flugzeugs eine riesen Angst einzujagen, weil dann kann er nicht mehr so auf die einwirken, dass sie ganz bedacht agieren und nicht aus dem Affekt irgendeinen Mist bauen, ja, und da rumlaufen oder hüpfen oder was weiß ich, das Gleichgewicht stören, sondern der wird den Menschen was erzählen, was sie beruhigt und sie so beruhigt, dass sie auf ihrem Platz sitzen bleiben und der wird ihnen vielleicht auch Hoffnung machen, der wird alles dafür tun, dass niemand sein Cockpit stürmt, ja. Der wird offen und ehrlich vielleicht sein, ja, und sagen, ich habe hier noch das andere Triebwerk, ich kann das Flugzeug so sicher landen, aber ich muss mich jetzt ganz doll konzentrieren und wir müssen jetzt alle hier zusammenhalten. Und wir dürfen uns jetzt hier nicht von den wenigen, die jetzt hier Panik bekommen und keine Luft mehr kriegen, ins Bockshorn jagen lassen. Wir müssen die beruhigen und dann kriegen wir das schon hin. So. Der wird nicht Panik machen. Der wird nicht 100 Mal am Tag oder in den nächsten 2 Stunden 30 Mal eine Durchsage machen, was für schlimme Konsequenzen das haben kann, dass das eine Triebwerk ausgefallen ist. Ja. Und was auch ganz interessant ist, Thema Flugzeug. Wir hatten hier ja vor einiger Zeit jemanden, der sich umgebracht hat, einen Piloten und alle anderen mit ins Grab gerissen hat, ne? Der diese Maschine dann da in die Berge gelenkt hat. Und ja, andere mit in den Tod genommen hat. So, und damals, kann ich mich erinnern, gab es halt eine öffentliche Debatte darüber, inwieweit man solche Flugzeuge, wenn das nochmal passieren würde, so ein Flugzeug eigentlich abschießen können sollte. Ja, also die Leute, die da die Entscheidung treffen, inwieweit sie das Flugzeug vom Himmel holen dürfen, damit die nicht in irgendein Hochhaus, so jemand nicht die Idee bekommt, dann in irgendein Hochhaus zu fliegen, wie es jetzt am 9. September zum Beispiel passiert ist, ja. Weil dann würde er ja noch viel mehr Menschen mit in den Tod reißen, so. Darf jemand, der so eine Entscheidungsmacht hat, abwägen, die 3000 Menschen in dem, ja, oder die 300 Menschen an Bord sind nicht so wichtig wie die 3000 Menschen in dem Hochhaus. Ja, die lassen wir jetzt sterben, damit wir die anderen 3000 Menschen retten können. Und damals kam man zu dem Ergebnis, nein, das ist unethisch, so eine Entscheidung zu treffen. Niemand hat das Recht, über Leben und Tod von anderen zu entscheiden. Und das an der Zahl der Opfer, ab wie viel, ne, wer bestimmt dann, wie viele Opfer gegen wie viele andere aufzurechnen sind. Ja, wo hört das auf? Wo fängt es an? So. Deswegen hat man damals entschieden, nein, das wäre unethisch, das dürfte man nicht machen. So. Das führe ich jetzt an, weil in der aktuellen Enquete-Kommission, die uns ja vermitteln soll, dass es da so eine Art Aufarbeitung gebe, weil diejenigen, die das damals entschieden haben, alles ja den Untersuchungsausschuss auf Bundesebene nicht wollten, was ich absurd finde, dass sie das überhaupt entscheiden dürfen, ne? Weil sie waren ja selber die Verantwortlichen. Da müsste eigentlich eine unabhängige Kommission eingeführt werden, die ja entscheiden darf, war das jetzt übergriffig, war das angebracht, muss das beim nächsten Mal anders gemacht werden und so weiter und so fort. Die haben sich dagegen entschieden. Es gibt diese Enquete-Kommission und es sind Jahre, über die wir hier sprechen, die wirklich einen entscheidenden Einfluss auf unser aller Leben und auch auf unser aller Einschätzung von Wirklichkeit hatten. So. Weil unsere Wirklichkeit zum einen durch Medien, aber auch zum anderen eben von Verantwortlichen, wie soll ich das beschreiben, beeinflusst wurde. Unsere Einschätzung von Wirklichkeit wurde beeinflusst. Zum Beispiel durch die Behauptung von Tatsachen, die aber im Nachhinein häufig immer noch gar nicht bewiesen sind, sondern im Gegenteil sich dann als falsch erwiesen haben, was die RKI-Papiere zum Beispiel jetzt zutage gebracht haben. So. Also so eine Kommission wäre extrem wichtig, meines Erachtens, damit alle sich wieder auf eine Wirklichkeit einigen können. Und in dieser Kommission, in der die Verantwortlichen nicht mal die Wahrheit sagen müssen, also keinerlei Konsequenzen fürchten müssen, wenn sie da lügen, man darf das dann nicht mal Meineid nennen, wahrscheinlich, oder eben die Aussage verweigern, was jetzt auch passiert, ja, wenn dann Sachverständige Fragen stellen, zum Beispiel jetzt Sachverständige oder Professoren, Herrn Drosten Fragen stellen, dann muss das in einem Rahmen passieren, der so klein ist, dass weder eine ausführliche Frage nöt möglich wird, noch eine darauf folgende Antwort. Und abgesehen davon reicht ja nicht nur eine, sondern ich hätte hunderte Fragen, ja, weil es eben ein riesengroßer Zeitrahmen war, in dem extrem viele Dinge für uns alle einfach von mächtigen Menschen entschieden und vorgeschrieben wurden. So, und um im Nachhinein halt begreifen zu können, was war sinnvoll und was nicht, wäre das schon nötig, diese Fragen mal zu stellen. Und jene, die den Rahmen da bestimmen und sagen, wie viel Zeit wer bekommt, ja, aufgeteilt dann eben auch auf die Parteien, die dann diese Sachverständigen da bestellen dürfen oder einberufen dürfen oder wie auch immer man das nennt, so, ja, das regelt sich dann anhand der Sitzverteilung im Bundestag. So. Und der hat aber ja eine Untersuchungskommission, ja, einen Untersuchungsausschuss vorher ja schon abgelehnt, ja, in der Mehrheit zumindest. Das heißt, wofür passiert das dann? Also, das bringt doch alles gar nichts, hat keinerlei Konsequenzen. Und ja, okay, ein Sachverständiger sagte jetzt, wenn da Leute, die man da vernimmt, entscheidende Menschen, die viel dazu beigetragen haben, dass sich in der Corona-Zeit die Dinge so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Wenn die da vor der Enquete-Kommission nicht die Wahrheit sagen, könne man im Nachhinein dann wieder einen Untersuchungsausschuss daraus herleiten, was ja dann auch wieder gut ist. Aber das dauert alles total lange. Und währenddessen läuft die Gene-of-Function-Forschung weiter. Ja, wer weiß, wie viele Viren und was weiß ich was noch für ansteckende Krankheiten in irgendwelchen Laboren darauf warten, dass einer der Mitarbeiter mal nicht richtig aufpasst, sich mal nicht richtig die Hände wäscht. Ja. Die WHO schläft nicht. Unser besagter Bundestag hat gerade erst entschieden, dass beim Ausbruch einer neuen Pandemie WHO-Richtlinien gelten, die wieder unsere Grundrechte aushebeln können, bis hin zur Impfpflicht. Und da frage ich mich, wenn wir jetzt uns damit beschäftigen lassen, dass zum Beispiel ein Herr Drosten da jetzt im 5-Minuten-Takt irgendwelche Fragen beantworten soll, die er ganz offensichtlich nicht beantworten möchte, wer garantiert uns denn dann, dass aus den Fehlern gelernt wurde, damit es nicht nochmal passieren kann? Niemand garantiert uns das. Das ist ein Schauspiel für mich. Ja, weil die WHO mit ihren Richtlinien kann jetzt durchregieren. Über nationale Parlamente hinweg, das hat mit Demokratie jetzt für mein Verständnis gar nichts mehr zu tun. Wenn die WHO jetzt beim Ausbruch der nächsten Krankheit, die vielleicht auch wieder in irgendeinem Labor entsteht, wo Leute wie Drosten dann 3 Jahre leugnen, dass das so war, was ja jetzt auf dem Tisch liegt, zumindest der BND hat so eingeschätzt, so 85 bis 90% liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das so war. Der hat das aber relativ früh so eingeschätzt. Nur die Bevölkerung wurde darüber nicht in Kenntnis gesetzt, weil Leute wie Herr Drosten und Fauci gesagt haben, nö, kommt nicht aus dem Labor, ist Quatsch. So. Aber hätten die Menschen damals das gewusst, dann hätte es ja eine ganz andere Erwartungshaltung gegeben an Leute wie Drosten und andere, auch Politiker, ja, oder sogenannte Experten, weil man dann nicht hätte behaupten können, ja, wir wissen nicht, was das ist. Ja, wenn es aus dem Labor entwichen ist, dann weiß man ja wohl sehr wohl, was das ist. Und dann weiß man auch, wie man damit umzugehen hat. So. Und Jahre später dann das einfach so mal eben unter den Teppich zu kehren, weil man keine Lust mehr hat auf das Thema, ist halt schwierig, ne? Denn diese Forschung ist ja bis heute nicht verboten worden. Das kann jederzeit wieder passieren. Und unser Bundestag hat die WHO-Richtlinien durchgewunken. Das heißt, selbst wenn es nochmal passiert und heute dann mehr Menschen dann kritisch sind, weil sie im Nachhinein sich vielleicht doch nochmal für das Thema interessieren, bringt das ihnen aber nichts, wenn die Regierung dann sagt, ja, aber wieso, das schreibt jetzt die WHO vor, wir haben damit gar nichts mehr zu tun. Ja, wir machen jetzt hier eine Impfpflicht, weil die WHO will das so. Ja, was nützt es uns dann noch, wenn wir dann noch spazieren gehen und uns von den Polizisten eins auf die Nase geben lassen dafür, ja, dass wir es wagen, an der frischen Luft ohne Maske rumzulaufen. Ja, was Herr Lauterbach dann Jahre später irgendwann auch zugegeben hat, dass das total sinnlos war. Ja. Aber in der Zeit, als ja dann die Polizei friedliche Bürger verprügelt hat deswegen, fanden alle Menschen das in Ordnung. Und das sind die, die für die Demokratie jetzt auf die Straße gehen. Gegen Parteien, die ihnen nicht passen, die aber demokratisch gewählt wurden. Ich habe sie nicht gewählt, aber das Prinzip ist ja eigentlich ein anderes, ne? Tja, und ich frage mich die ganze Zeit, was soll denn das alles bringen? Ja, wenn wir nicht mal in einem ausreichenden Maße jetzt auch in den Medien sehen, in den Leitmedien vor allem, dass viele Dinge ganz falsch dargestellt wurden damals, ja, um eine gewisse Compliance zu erwirken bei den Menschen, wenn jetzt die Leitmedien das nicht mindestens genauso oft richtig stellen, dann ist ja die Wahrnehmung von Wirklichkeit von den meisten Menschen immer noch die von vor 3 Jahren. Ja, weil wenn du die Wiederholung der Wiederholung da reinbringst in die Gehirne, dann reicht das nicht, wenn das mal in einem kleinen Absatz irgendwo nebenan steht. Ja, was eigentlich Wirklichkeit ist. Und darüber müssten wir eigentlich reden. Alle gemeinsam, auch wenn das Thema uns zum Hals raushängt. Denn das Thema kann wiederkommen. Dann heißt es vielleicht nicht Corona, dann heißt es irgendwas anderes, ja. Vogelgrippe, was auch immer. Ja, oder Zeckenkrankheit, die dann das Gehirn von Kindern befällt oder sonst was, was die da alle in unethischen Laboren da zusammenbasteln, ja. Die sogenannten Experten, ja, die dann irgendwie 2 Tage, nachdem das Virus ausgerufen wurde, auf einmal schon den Impfstoff haben. Ja. Also, das ist doch alles hochdubios. So. Und jemand wie ich bin weder eine Journalistin, noch bin ich Politikerin, ja, noch bin ich Ärztin oder Immunologin, ich bin ein ganz normaler Mensch. Aber wenn ich für mich und mein Kind eine Entscheidung treffen muss, die unsere Körper betrifft und auch die Entwicklung meines Kindes betrifft, dann möchte ich bitte darüber frei reden dürfen. Ich möchte meine Fragen stellen. Und ich erwarte von einem Experten wie Drosten, dass er nicht mir vorschreibt, wie ich zu denken habe, sondern dass er mir meine Fragen so beantwortet, und zwar in dem Umfang, der bei mir anfällt, dass ich das verstehen kann. Und wenn ein Sachverständiger, der sich jahrelang mit diesen Dingen beschäftigt hat, nur 5 Minuten Zeit bekommt, Herrn Drosten da eine Frage zu stellen, und dieser dann sich darauf beruht, dass der zu viel Zeit für seine Frage gebraucht hat, um die letzten 30 Sekunden dafür noch zu benutzen, wenigstens zu versuchen zu antworten, dann weiß ich, dass das irgendwie Augenwischerei ist. Das hat doch nichts damit zu tun, dass die, die das da veranstalten, mich als Bürgerin ernst nehmen würden, wie sich das da anguckt. Ja, ich könnte Herrn Drosten von morgens um 7 bis abends um 9 Fragen dazu stellen, was er da für die Kinder angewiesen hat. Weil ich ein Mensch bin, der die Konsequenzen am eigenen Kind beobachtet hat. Ja? Darüber könnte ich euch jetzt stundenlang erzählen, und ich würde dabei weinen, ja. Und vielleicht würde der ein oder andere dann irgendwann mal anfangen, zu versuchen, zumindest mal mich zu verstehen, was mir ja in diesen ganzen Jahren komplett verweigert wurde. Ja. In Anbetracht, dass ich therapeutisch ausgebildet bin, dass ich mich mit dem beschäftigt habe, was die psychische und die körperliche Entwicklung von Kindern betrifft. Ja, ich bin auch ein Mensch, der frei denkt, und ich habe grundsätzlich erstmal schon ein kleines Misstrauen, was Autoritäten angeht. Ja, das stimmt, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Aber ich bin durchaus in der Lage, Autoritäten anzuerkennen, die mehr Lebenserfahrung und mehr Wissen haben als ich. Und ich freue mich auch, wenn ich von denen lernen kann, aber nur, wenn die bereit sind, sich nicht über mich rüberzustülpen, sondern mir auf Augenhöhe auch zu begegnen und mir meine Fragen zu beantworten. Und wenn ich sehe, dass Experten, sogenannte Experten, den Vertretern der Antithese das Wort nehmen wollen, ja, und ihre These gar nicht mehr vertreten wollen, verteidigen wollen, dann hat das für mich mit Wissenschaft überhaupt gar nichts mehr zu tun und dann werde ich misstrauisch. Und wer dann gegen das Wohlergehen meines Kindes Entscheidungen trifft und seine Macht missbraucht, nur weil die meisten da draußen ihn für einen Experten halten, ja, der hat bei mir nicht gut Kirschen essen. Ja, dem glaube ich nicht einfach blind. Der muss mir begründen, ja, und das auch wirklich beweisen, indem er seine These gegen die Vertreter der Antithese, die für mein Kind eintreten, mit Fakten belegt. Ja, das habe ich mal gelernt. So macht man das bei einer Doktorarbeit nämlich auch. Da muss man seine These verteidigen. Man muss seine Doktorarbeit verteidigen, sonst kann man sich gar nicht Professor oder Doktor oder sonst wie nennen. Das nennt sich Wissenschaft, so ist das. Und wenn die Medien nur den einen Wissenschaftlern den Raum geben, ihre Thesen zu vertreten, um Einfluss auf die Wahrnehmung der Wirklichkeit der Massen zu haben, ja, zu nehmen, und den anderen das Wort nicht erlaubt, dann werde ich misstrauisch. Das tut mir leid. Das hat für mich mit Wissenschaft nichts zu tun. Und ich finde, das wurde jetzt jahrelang versäumt und es muss aufgeholt werden, weil sonst die nächste Katastrophe in meiner Sicht auf die Wirklichkeit nur eine logische Konsequenz ist. Wir müssen jetzt aus dem lernen, was hier schiefgelaufen ist. Manche Verantwortliche müssen auch zur Verantwortung gezogen werden, ja, weil sie ihre Macht missbraucht haben und weil dadurch Menschen geschädigt wurden. Ganze Bevölkerungsschichten sind damit beschädigt worden, ganze Bevölkerungsgruppen. Kinder zum Beispiel, junge Menschen. Und das betrifft unsere Zukunft. Und in meiner Wirklichkeit kommen zuerst immer die Kinder und dann erst die Älteren. Die Älteren übernehmen die Verantwortung für die Kinder. Wir haben keine systemische Umkehr in einem gesunden System. In einer gesunden Gemeinschaft kümmern sich die Älteren immer um die Kinder. Und wenn die Alten irgendwann wieder zu Kindern werden, kümmern sich die Älteren auch um die Alten. Das ist in meiner Welt ein Merkmal dafür, dass eine Gesellschaft gesund ist. Und wenn eine Gesellschaft Denk- und Redeverbote hat, ist sie nicht mehr gesund. Und dann müssen wir intervenieren, dann müssen wir die Notbremse ziehen und dann müssen wir auch analysieren, warum das so weit gekommen ist und wer dafür verantwortlich ist. So sehe ich das. Ja, und da geht es auch gar nicht darum, wer am Ende Recht hat. Ja, und sich da profiliert und ja, natürlich, viele Leute sind dann da auch im Ego und das ist auch egal auf welcher Seite und echauffieren sich da und so weiter. Okay, Menschen sind Menschen so. Aber letztlich geht es darum, dass wir uns alle wieder auf eine Wirklichkeit einigen, damit wir den richtigen Menschen, die integer sind, die nicht erpressbar sind, die nicht sich heimlich die Kohle in den Tasche stecken und egal wie viele Leute dann am Ende dran glauben müssen, diese Menschen, denen müssen wir unser Vertrauen schenken, wenn wir diese Art von System behalten wollen oder zumindest in Grundzügen behalten wollen. Vielleicht können wir uns doch mal überlegen, wo wir das noch ein bisschen, an den Stellschrauben drehen können. Ja, wenn wir hinterher merken, okay, da sind die Entscheidungswege zu lang oder zu kurz oder was auch immer so. Ne? Das kann man ja noch besprechen, aber erstmal muss man gucken, hier ist Schaden entstanden. Warum wird der nicht mal erhoben? Warum guckt man sich das nicht mal genau an? Was wird denn hier vertuscht? Wird hier was vertuscht? Wird das bewusst vertuscht oder nicht? So, diese Dinge müssen wir jetzt fragen. damit sich sowas nicht wiederholt. Und diese mRNA-Technologie ist nicht ausformuliert. Ja, in Amerika wurde die Impfung für die Kinder bereits zurückgerufen, weil sie zu gefährlich ist. Da gibt es keine Zulassung mehr dafür. So, und das ist nichts, was man einfach so am Straßenrand liegen lassen sollte, meiner Meinung nach. Das ist etwas, das ganz oben auf die Agenda gehört, und zwar von uns allen. Und nicht nur von irgendwelchen Experten oder Verantwortlichen, ja. Oder von irgendwelchen Sachverständigen, die da zu berufen werden, da jetzt mal 5 Minuten lang eine Frage stellen zu dürfen. Das ist ja absurd. Naja, ich bin jedenfalls der Meinung, was von oben nicht kommt, das müssen wir von unten mal anfangen zu regeln, auch wenn es den meisten jetzt wirklich zum Hals raushängt, aber wir müssen darüber reden. Mit jedem, der uns über den Weg läuft, müssen wir darüber reden. Hast du schon gehört? Enquete-Kommission, Untersuchungsausschuss in Nanana. Aha, okay, was denn da passiert? Ja, hast du mitgekriegt? Drosten wurde befragt. Ja, guck dir das mal an im Internet. Guck dir doch mal an, wie er die Frage nicht beantworten wollte von Professor Homburg. Findest du das in Ordnung? Wirkt das irgendwie transparent und vertrauenswürdig auf dich? Also auf mich nicht. Naja. Wir leben schon in ganz schön wilden Zeiten, ey. Also vieles von dem, was hier in den letzten Jahren passiert ist, hätte ich vor 10 Jahren nicht für möglich gehalten. Soll ich ehrlich sagen. Also interessant. Interessant, dass es möglich war. Ja, schauen wir mal, was in Zukunft noch so möglich ist, ne? Liebste Grüße.